Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Was können wir tun gegen rassistische Diskriminierung und Gewalt? Eine Idee, die es da gibt, wir sollten vielleicht damit anfangen, das Wort Rasse gar nicht mehr zu verwenden.
Wenn wir rassistische Diskriminierung vermeiden oder vielleicht sogar bekämpfen wollen, dann müssen wir damit anfangen, eben dieses Wort und im Grunde damit eigentlich auch jegliche rassische Terminologie aus unserer Sprache zu verbannen, zu entfernen oder eben zu eliminieren. Wie ich argumentieren möchte, kommt diese Position aber zu einem gewissen Preis. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir einen Begriff wie den der Rasse nicht zur Verfügung haben, dass wir für bestimmte Projekte auf Ersatzbegriffe, auf Ersatzkategorien zurückgreifen müssen. Und im deutschen Kontext ist das allen voran die Kategorie des sogenannten Migrationshintergrundes.
Es gibt sehr gute Gründe, nicht mehr das Wort Rasse verwenden zu wollen. Im Deutschen ist das Wort historisch schwer belastet. Es steht in enger Verbindung zur nationalsozialistischen Rassenideologie. Die Idee, ganz auf die Verwendung zu verzichten, liegt deshalb nahe. Diese Position nennt Daniel James farbenblinden Eliminativismus. Damit ist gemeint, wir sollten jeden Menschen ausschließlich als Individuum wahrnehmen und behandeln. Jegliche Anwendung eines Begriffs von Rasse sei selbst schon rassistisch. Daniel James, unser Vortragender, ist Philosoph und beschäftigt sich schon seit Längerem mit dem Thema Rassismus und dem Wort Rasse. So überzeugend das Argument gegen die Verwendung des Begriffs Rasse auch ist, es hat einen Preis, argumentiert James in seinem Vortrag. Denn Ersatzkategorien, wie zum Beispiel Migrationshintergrund, die können oft nicht das leisten, was wir von ihnen erwarten. Nämlich, rassistische Diskriminierung zu erfassen und zu identifizieren, um sich ihr entgegenstellen zu können. Daniel James hat deshalb einen anderen Vorschlag. Wir sollten den Begriff Rasse durch den Begriff rassifizierte Gruppen ersetzen. Was dafür spricht, das zu tun, das erklärt er jetzt in seinem Vortrag. Der hat den Titel »Warum wir über das Wort Rasse reden müssen«. Er hat diesen Vortrag gehalten am 9. Juli 2024 in Gießen im Rahmen der Vorlesungsreihe »Sprachliche Ungerechtigkeiten«. Organisiert hat diese Reihe das Collegium Gisenum der Justus-Liebig-Universität Gießen.
Thema des heutigen Vortrags ist die Frage bzw. das Problem, das uns dazu führen sollte, zu fragen, warum wir über das Wort Rasse reden müssen, warum wir diese Frage nicht vermeiden können, so unangenehm sie manchmal auch sein mag. Und wie schon gesagt, beruht das auf Arbeit, die ich jetzt gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen gemacht habe, zu denen ich auch noch ein bisschen was jeweils einzeln auch sagen werde. Zugleich möchte ich aber auch sozusagen diesen Vortrag als Anlass nutzen, so einen kleinen Ausblick zu geben, der so ein bisschen über die Forschung, die wir bereits gemacht haben, auch hinausgeht. Ich komme erstmal kurz zur Gliederung des Vortrags. Die ist relativ einfach. Es geht mit einer Einleitung los. Der erste Hauptteil beschäftigt sich mit einer bestimmten Art von Position, die ich als farbenblinden Eliminativismus bezeichne. Dazu werde ich noch mehr sagen, also was das genau alles beinhaltet. Insbesondere aber jetzt farbenblinder Eliminativismus hinsichtlich eben des Begriffs der Rasse. Und dann der dritte Teil beschäftigt sich mit dem, was ich als die Racial Data Gap. Man merkt schon, es ist nicht so einfach, diese Ausdrücke ins Deutsche zu übersetzen, ohne dass sie komisch klingen. Rassische Datenlücke lässt vielleicht Leute etwas zusammenschaudern. Und die Beziehung eben dieser Racial Data Gap auf das, was ich unter Rückgriff auf insbesondere Charles Mills als weiße Unwissenheit bezeichnen werde. Dann gibt es zum Schluss, wenn noch ausreichend Zeit bleibt, einen Ausblick, der sich mit der Frage beschäftigt, gut, aber was, wenn nicht Rasse in diesem Fall? Gut, kommen wir zur Einleitung. Ich führe oft gerne dieses Thema, und Leute, die mich kennen, sind davon vielleicht schon etwas gelangweilt, anhand einer meiner Lieblingsanekdoten ein. Ich mag diese Anekdote sehr, weil sie eine genuin philosophische Anekdote ist, finde ich, die auch noch erwachsen ist oder beziehungsweise sich auch noch bezieht auf das Gespräch zwischen zwei Philosophen. So soll nämlich der jamaikanische Philosoph Charles Mills seinen deutschen Kollegen, so zumindest die Legende, einmal gefragt haben, why don't you work on race? Und man kann sich einigermaßen vorstellen, was möglicherweise bei Habermas im Kopf vorgegangen ist, als er diese Frage hörte. Zumindest kann man das ganz gut merken an seiner Antwort. Möglicherweise spielte er es im Kopf durch, dass ihn jetzt Mills fragte, warum arbeiten Sie nicht zu Rasse? Ja. Und man kann sich eben vorstellen, dass in Reaktion darauf German Angst intensiver wird. Ja. Und Das zeigt sich eben in seiner Antwort, die er anscheinend Stirnrunzel gegeben haben muss, nämlich, dass er sagte, weil ich kein Nazi bin. Ja. Und man kann sich umgekehrt wiederum vorstellen, dass auch Charles Mills diese Antwort, diese konsternierte Antwort, irritiert haben muss, ja, weil er offensichtlich diese Frage nur deswegen stellte, weil er dachte, naja, als kritischer Theoretiker, der Habermas nun mal war, sollte es doch klar sein, dass er sich für Fragen, die mit, wie man im Englischen sagen würde, Race zu tun haben, interessiert. Andererseits scheint Habermas zu denken, nur ein Nazi könnte sich für so ein Thema interessieren. Und ich finde dieses zwischensprachliche Missverständnis ziemlich interessant, weil es viel aussagt darüber, wie verschieden unsere Haltungen eigentlich zu den entsprechenden Ausdrücken, also Race im Englischen und Rasse im Deutschen, sind. Und ein großer Teil dieses Projektes versucht eben zu ergründen, was es genau mit diesen verschiedenen Haltungen auf sich hat, wie sie eigentlich erklärt werden können und wie wir in Anbetracht dessen, auch gerade auch als PhilosophInnen, die sich vielleicht mit Fragen beschäftigen, die mit diesen Begriffen zu tun haben, wie wir damit umgehen können. Okay. Ganz kurze Einführung. Ich sage gleich noch mehr dazu. Zu diesem Stichwort des sogenannten farbenblinden Eliminativismus. Das ist auch eine etwas unbeholfene Übersetzung des Ausdrucks Colorblind Eliminativism im Englischen. Aber ja, mit irgendwas muss ich ja arbeiten, in diesem Fall im Deutschen. Und ein Kollege, ebenfalls jemand von der Humboldt-Uni, zumindest der da auch an der Humboldt-Uni war, jetzt in den Niederlanden lehrt, David Ludwig, hat einen sehr, sehr interessanten Aufsatz, der sich gerade mit Rassifizierung über nationale Grenzen hinweg beschäftigt. Der hat den Titel How Race Travels. Und er argumentiert in diesem Aufsatz, dass viele Deutsche eben aufgrund der Assoziation des Rassebegriffs mit der Rassenideologie des Nationalsozialismus eben zu dieser Position, die er unter Rückgriff auf Matthias Möschel und Magali Besson als farbenblinden Eliminativismus bezeichnet. Und man kann dafür auch sehr gut die jüngste Debatte eben über die Elimination, also über die Entfernung oder Beseitigung des Ausdrucks Rasse aus dem Grundgesetz als Beispiel anführen. Hier finde ich zum Beispiel einen Zeitungsartikel, der kurz nachdem die Proteste in Anbetracht des Mordes von George Floyd ausbrachen, ein Taz-Artikel vom 9.26.2020, in dem Robert Habeck und Aminata Touré von den Grünen sagen, wir sollen jetzt Rassismus verlernen. Und interessanterweise würde diese Aufgabe, eben Rassismus zu verlernen, insbesondere erfordern, dass das Wort Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden solle. Und eine Sache, die ich sehr, sehr interessant finde, ist die Begründung dafür, das zu streichen, nämlich, dass es keine Rassen, sondern nur Menschen gäbe. Ich glaube, genau diese Begründung drückt sehr gut aus, was ich meine, wenn ich von dem farbenblinden Eliminativismus spreche. Wie ich argumentieren möchte, kommt diese Position aber zu einem gewissen Preis. Und das hat damit zu tun, dass wenn wir einen Begriff wie den der Rasse nicht zur Verfügung haben, dass wir für bestimmte Projekte auf Ersatzbegriffe, auf Ersatzkategorien zurückgreifen müssen. Und im deutschen Kontext ist das allem voran die Kategorie des sogenannten Migrationshintergrundes. Standarddefinition dieser Kategorie zufolge hat eine Person dann einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens einen Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt erworben hat. Und wie ich jetzt heute argumentieren möchte, gibt es aber ein großes Problem mit dieser Kategorie. Auch ein Problem, das in der Sozialwissenschaft und auch von Aktivistinnen und Aktivisten bereits sehr rege diskutiert wurde. Also das ist sozusagen nichts Neues. Dass diese Kategorie Diskriminierung verschleiert, insbesondere eben von rassifizierten oder ethnisierten Minderheiten. Ich werde hoffentlich am Ende noch was dazu sagen können, warum ich diese Redeweise vorziehe, die eben dieser Definition nicht entsprechen. Beispielsweise, weil beide Elternteile gebürtige Deutsche sind, aber die Leute nichtsdestotrotz einer rassifizierten Minderheit angehören. Und aus dem Grund, so möchte ich es zeigen, bedingt eben dieser farbenblinde Eliminativismus, der uns eben dazu führt, auf andere Kategorien zurückzugreifen, zu dem, was eben oft in der englischsprachigen Literatur als Racial oder als Ethnic Data Gap bezeichnet wird, also eine Datenlücke hinsichtlich von, in Anführungszeichen, Rasse oder Ethnizität, und verschleiert dadurch eben rassistische Diskriminierung, zumindest potenzielle rassistische Diskriminierung, und trägt somit auch zur Aufrechterhaltung derselben bei. Das ist genau die sprachliche Ungerechtigkeit, so ja auch der Titel der Vortragsreihe, die ich heute thematisieren möchte und die ich eben mit dem Begriff der weißen Unwissenheit bezeichnen möchte. dann ist eben dann die Frage, okay, aber gut, wenn Migrationshintergrund nicht wirklich taugt, wir aber auch nicht den Begriff der Rasse rehabilitieren wollen, aus nachvollziehbaren Gründen, wozu ich auch noch mehr sagen werde, was können wir dann tun? Und ich schlage vor, dass wir den stattdessen durch den Begriff einer rassifizierten Gruppe ersetzen sollten. Auch das ist eine Spielart des Eliminativismus. Ich glaube aber eben keine Farbenblinde, weil sie eben ausdrücklich Prozessen der Rassifizierung Rechnung tragen sollen. Okay, kommen wir also zum ersten Thema des Vortrags, zum sogenannten farbenblinden Eliminativismus. Hier ist ein Argument für diese Art von Position, denn natürlich kann man dafür durchaus Gründe anführen. Ich fange erstmal an mit dem, was man vielleicht als ein Prinzip der Farbenblindheit bezeichnen könne. Und dieses Prinzip wird einigen vertraut sein, weil es natürlich in vielen berühmten Formulierungen auch schon als solches Prinzip behauptet wurde. Grob besagt das Prinzip, dass jeder Mensch nur als Individuum behandelt werden sollte. Und das heißt eben auch unabhängig davon, was jetzt zum Beispiel die Rasse sein solle. Independent of the color of their skin ist eine Formulierung, die Ihnen vielleicht vertraut ist. Nach Maßgabe dieses Prinzips könnte man dann sagen, dass Verstöße gegen dasselbe auf Diskriminierung aufgrund irgendeines nicht individuellen Merkmals hinauslaufen würden. In diesem Fall des Merkmals Rasse. Und in diesem Sinne auf Rassismus. Nun ist es gerade die Anwendung des Rassebegriffs auf Menschen, auf Individuen und damit im Grunde auch jegliche sogenannte rassische Klassifikation derselben, also von Menschen, die eben gegen dieses Prinzip verstößt. Und demnach können wir sagen, dass bereits die Anwendung des Rassebegriffs auf Menschen und somit jegliche rassische Klassifikation auf rassistische Diskriminierung hinausläuft. Also im Grunde ist sozusagen der Kerngehalt des farbenblinden Eliminativismus, dass schon die Anwendung dieses Rassebegriffs eigentlich schon rassistisch ist. Und deswegen sollten wir schon darauf verzichten. Es geht schon los, wenn wir Leute rassisch sozusagen klassifizieren, als schwarz, als weiß und so weiter. Das heißt also, und oft wird das eben tatsächlich als eine Spielart des Antirassismus angesehen, wenn wir rassistische Diskriminierung vermeiden oder vielleicht sogar bekämpfen wollen, dann müssen wir damit anfangen, und genau das argumentieren ja Aminata Touré und Robert Habeck, eben dieses Wort und im Grunde damit eigentlich auch jegliche rassische Terminologie aus unserer Sprache zu verbannen, zu entfernen oder eben zu eliminieren. Deswegen ist das eine Spielart des Eliminativismus. Das ist nicht nur so, dass wir diese Art der Position in Deutschland finden, sondern im Grunde finden wir sie in ganz Kontinentaleuropa. Und immer wenn ich Leute aus verschiedenen europäischen Ländern treffe, frage ich sie immer, okay, wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Rasse und dergleichen? Wie redet ihr eigentlich darüber? Und es ist ganz interessant, dass man tatsächlich auf dem europäischen Kontinent, Ausnahmen sind eben das Vereinigte Königreich und Irland, dass man ganz ähnliche Umgangsweise finden kann. Und das ist im Grunde auch die Diagnose des Juristen Matthias Möschel, der diesen Begriff der kontinentaleuropäischen Farbenblindheit geprägt hat. Ja? Continental European Colorblindness. Hier ist ein längeres englisches Zitat, aber ich habe das einfach mal ins Deutsche übersetzt, um es hier auf Deutsch für Sie alle vorlesen zu können. Aber es lohnt sich, das Zitat zur Gänze zu lesen. Möschel schreibt, auf einem Spektrum von Einstellung zu Rasse kann man mit Sicherheit sagen, dass die meisten kontinentaleuropäischen Länder als Rassenskeptiker eingestuft werden können. Ja, also als Leute, die die Existenz sogenannter Rassen bestreiten. Der Grund dafür ist, dass die meisten Länder in diesem geografischen Raum mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Irlands, auf die eine oder andere Weise direkt oder indirekt vom Nazi-Regime beeinflusst wurden. Als Reaktion darauf haben die Kontinentaleuropäer aufgrund moderner Verfassungen und internationaler Verträge, die nach dem Zweiten Weltkrieg Rassendenken und Rassismus verboten und bestraft haben, nach und nach aufgehört, Rasse als analytische Kategorie in den Sozialwissenschaften zu verwenden. Und haben davon abgesehen, soziale und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Rasse zu formulieren. Der Holocaust und seine Folgen, die zu dem Argument der Nicht-Existenz der biologischen Rasse führten, bilden die Hauptgrundlage für die Betrachtung von Rasse und Rassismus in Kontinentaleuropa. Und Deutschland ist da keine Ausnahme und gewisserweise natürlich, wie soll man sagen, Vorreiter sozusagen, was genau dieses Ethos anbelangt. Möschel sagt einiges dazu, wie sich das so im Recht niederschlägt und ich möchte gar nicht in allzu großem Detail darauf eingehen. Aber wir finden ganz ähnliche Dinge, wie sie auch in Deutschland diskutiert wurden. Zum Beispiel, dass in verschiedenen Ländern versucht wurde, jegliche Bezugnahme auf diesen Ausdruck Rasse aus rechtlichen Instrumenten zu entfernen. Und dass häufig auch das heißt, sogenannte Rassebewusste, auch das klingt natürlich sehr seltsam auf Deutsch, race-conscious ist der englische Ausdruck, ja, Gesetzgebung tatsächlich umzusetzen, eher halbherzig umgesetzt wurde. Ja, weil das eher eine Sache ist, die Leute ein bisschen mit der Kneifzange nur anfassen wollen. Die Sorge ist natürlich immer, dass man sich irgendwie insgeheim, implizit, dann doch irgendwie festlegt auf die Existenz sogenannter Rassen. Und da trauen sich viele Leute in der Rechtsprechung nicht dran. Ich möchte gar nicht allzu viel jetzt zu den Details sagen. Ich möchte eigentlich vor allem zwei Kontexte hervorheben, die sehr interessant sind. Zwei nationale Kontexte, in denen das eine große Rolle spielt. In beiden Ländern finden wir eben diese Versuche, Rasse aus dem öffentlichen Diskurs und aus der Gesetzgebung zu entfernen. Und wir finden dort auch Versuche, Rasse zu reformulieren in, sagen wir mal, weicheren Begriffen. Ja, Begriffe wie Ethnizität, ethnische Zugehörigkeit, ja, Leute sprechen vielleicht von Fremdenfeindlichkeit, um jetzt die Rede von Rasse zu vermeiden. Ein Kontext ist zum Beispiel Frankreich. Dort reicht die Debatte bereits in die 1990er Jahre zurück. Und dort haben Wissenschaftlerinnen verschiedene Vorschläge gemacht, diesen Ausdruck Rasse im Französischen zu ersetzen. Da gab es dann tatsächlich auch verschiedene Gesetzesvorschläge, in denen dieser Ausdruck entfernt werden sollte. Das Ziel war allem voran, Rasse aus dem Gleichheitsprinzip in Artikel 1 der französischen Verfassung zu entfernen, mit der Begründung, dass die rechtliche Sprache eben diese Idee von Rasse, von Rasse, nicht perpetuieren sollte. Warum? Weil Rassen nicht existieren. Und tatsächlich waren diese Bestrebungen in Frankreich auch erfolgreich und genau das ist letztlich passiert. In Deutschland sieht es interessanterweise anders aus. Auch dort gab es natürlich seit ungefähr 2009 Vorschläge, dieses Wort Rasse aus der Liste der Diskriminierungsmerkmale in Artikel 3 des Grundgesetzes also zu entfernen. Da werden ja verschiedene, nicht also Geschlecht, Herkunft, Religion, aber eben auch Rasse aufgelistet. Ein Vorschlag zum Beispiel, über den diskutiert wurde, das war ja noch bis vor kurzem ein Thema, war diesen Begriff Rasse durch den der rassistischen Diskriminierung zu ersetzen. Interessanterweise ist das aber in Deutschland nicht erfolgt, das vor allem letztlich aus erinnerungspolitischen Erwägungen. Über den französischen Fall hat auch eine Philosophin, die unsere Arbeit sehr stark geprägt hat, spezifisch gearbeitet. Und auch sie verwendet eben diesen Begriff des farbenblinden Eliminativismus. In einem sehr, sehr interessanten Artikel von 2020, der Name der Autorin ist Magali Besson. Und im französischen Fall, so auf jeden Fall ihre Rekonstruktion, wird dieser farbenblinde Eliminativismus auch und gerade innerhalb der französischen Linken gerechtfertigt durch ein republikanisches Verständnis von Identität und von Gleichheit. Und Besson argumentiert eben gegen dieses Verständnis, dass genau diese Haltung, wie sie es formuliert, jetzt in meiner Übersetzung, die Opfer rassischer oder, wie ich vorziehen würde, rassifizierter Diskriminierung eben der rechtlichen Normen und Instrumente beraubt, die sie bräuchten, um gegen solche Diskriminierung überhaupt vorgehen zu können. Und das heißt, dass eben der farbenblinde Eliminativismus in ihrer Argumentation rassifizierte Ungerechtigkeit gerade aufrechterhält. Und insofern scheint sie der Auffassung zu sein, dass man das eigentlich nicht wirklich ernst meinen könne, gerade aus Gründen des Antirassismus daran festzuhalten. Wie sieht es also in Deutschland aus? In Deutschland steht natürlich all das im Schatten des Nationalsozialismus. Und wie eben schon gesagt, neigen viele Deutsche deswegen dazu, eher diesen Begriff, den Begriff der Rasse, vermeiden zu wollen. Das heißt, es gibt eigentlich ziemlich interessante Ähnlichkeiten zwischen dem deutschen und dem französischen Fall. In beiden Ländern wurde diskutiert, ob der Begriff der Rasse, oder jetzt in diesem Fall von Rasse, also eine französische Entsprechung, aus der Gesetzgebung gestrichen werden solle. In Deutschland finden wir auch eine Zurückhaltung, was die Datenerhebung aufgrund von sogenannten rassischen Kategorien und dementsprechend eher das Zurückgreifen auf Ersatzkategorien, eben sowas wie Migrationshintergrund. Das heißt, wir finden in Deutschland eigentlich einen ähnlichen farbenblinden Antirassismus in Deutschland, aber ohne die für Frankreich eher typische republikanische Rechtfertigung. Wie eben schon gesagt, ist das ein Thema, das ich gemeinsam mit einigen Kolleginnen systematisch untersuche, mit empirischen Mitteln. Wir wollen versuchen zu verstehen, wie eigentlich Deutsche im Gegensatz zu US-Amerikanerinnen eben über Rasse bzw. über Race im Englischen nachdenken. Und wir haben dazu einerseits eine vergleichende Korpusanalyse gemacht, wo wir versuchen, wirklich den Gebrauch dieser Ausdrücke zu untersuchen und zu schauen, mit welchen anderen Ausdrücken sie assoziiert werden. Und wir haben eine Umfrage gemacht, bei denen wir herauszufinden versucht haben, was eigentlich die Einstellungen von Leuten zu diesen Begriffen sind. Insbesondere, ob sie diese eher für biologische oder für soziale Kategorien halten. Und einfach nur kurz, um meine Kollegin hier auch zu würdigen, denn ich habe ja hauptsächlich mit denen alles zusammen gemacht. Das sind eben Leda Berio, Benedikt Kenya Damtey, Kurt Erbak, Esther Seifert, Steffen Koch und Alex Wiegmann. Ich werde nicht allzu sehr ins Detail gehen, was diese Studie anbelangt, aber eine Sache, die ich besonders hervorheben möchte, ist, dass wir uns angeschaut haben, für wie biologisch Leute eigentlich solche vermeintlich rassischen Kategorisierungen halten. Und wir greifen zu dem Zweck auf eine andere Studie zurück als Modell von Edouard Macherie und Luc Fauché, die ausgehend von bestimmten psychologischen Überlegungen einen indirekten Weg suchen, herauszufinden, ob Leute eine Kategorie für eine biologische halten oder nicht. Und das hat ganz viel damit zu tun, für wie induktiv die Leute diese Kategorie halten. Es gibt psychologische Erwägungen, die nahelegen, dass Menschen biologische Kategorien für sehr induktiv halten. Das heißt, dass sie eher geneigt sind, wenn einem Individuum, das unter diese Kategorie fällt, eine bestimmte biologische Eigenschaft zukommt, auch anderen Individuen, die derselben Kategorie zugehören, dieselbe Eigenschaft zuzusprechen. Ja, immer sowas wie Tiger beispielsweise, wenn wir sagen, dieser Tiger hat Streifen, und wir fragen dann, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass dieser andere Tiger da vorne auch Streifen hat, dann würden die Leute das für sehr wahrscheinlich halten, weil sie Tiger, so die Idee, für eine biologische Kategorie halten. Die, wie ich finde, ziemlich raffinierte Idee in dieser Studie ist, das Ganze umzudrehen. Und dann zu fragen, für wie induktiv haltet ihr das? Also für wie wahrscheinlich haltet ihr das, wenn ein Individuum diese biologische Kategorie hat, auch einem anderen Individuum diese biologische Eigenschaft zuzuschreiben? Und das zu nehmen als Gradmesser dafür, ob und in welchem Maße sie die Kategorie für biologisch halten. Ein Grund, aus dem man das machen sollte, ist, wenn man die Leute direkt fragt, dann merken die ziemlich schnell, ich glaube, die wollen rausfinden, ob ich Rassist bin oder nicht. Und dann haben wir natürlich das Problem mit dem, was im Englischen so als Social Desirability Bias bezeichnet wird. Ja, also Leute wollen natürlich ungern irgendwas sagen, was sozial nicht erwünscht ist. Ja, also muss man indirekte Wege suchen, um das herauszufinden. Hier war eben das Beispiel, das wir genommen haben. Steve is a young black male using a new technique. Doctors have recently found that Steve carries a previously unknown gene, XOR, on his chromosome 17. Ja, es ist alles erfunden. Ja, und dann gibt es eben die Idee, Steve Carl is another black male. Das ist das same Szenario. Und dann gibt es different. Carl is a young white male. Ja? Und dann fragen wir die Leute, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Carl dieses Gen auch hat? Ja? Das haben wir Leute gefragt. Und zwar jetzt in verschiedenen Szenarien. Entweder gehören die sozusagen der gleichen Kategorie zu, also sind beide schwarz, oder sie gehören verschiedenen zu. Ja? Es gibt dann noch eine Vergleichsgruppe. Da haben wir etwas genommen, was offensichtlich sozial ist. Ja? Da war die Idee, die sind im selben Fußballteam. Ja? Und dann fragen wir sie auch, ja, für wie wahrscheinlich haltet ihr, dass sie dasselbe Gen haben? Offensichtlich halten sie es dafür überhaupt nicht wahrscheinlich, weil es eben eine offensichtlich soziale Kategorie ist. Ja. Gut, ich hoffe, das war so einigermaßen klar. Es ist tatsächlich noch ein bisschen komplexer, aber das ist zumindest die grobe Idee dieser Studie. Und ich kann gerne noch in der Diskussion mehr dazu sagen. Was man hier ganz gut sehen kann an der Auswertung ist, wie die Unterschiede hier so verteilt sind. Also hier sollten die Leute dann eben Werte eintragen von sehr unwahrscheinlich zu sehr wahrscheinlich auf so einer sogenannten Likert-Scale. Und ein interessanter Befund, und ich möchte einfach nur sozusagen das schon in der Analyse hier zusammenfassen, also war genau das Umgekehrte von dem, was wir eigentlich angenommen hatten. Unsere Hypothese war nämlich ursprünglich, Leute in Deutschland halten Rasse klarerweise für eine biologische Kategorie. Deswegen mögen sie auch Rasse nicht so sehr. Ja? In den USA hingegen halten sie es für eine soziale Kategorie und sind deswegen relativ entspannt damit. Interessanterweise kam aber, zumindest wenn man jetzt sowas wie Induktivität als Gradmesser nimmt, genau das Gegenteil raus. Ja. Es war zwar kein großer Unterschied, aber dennoch einer, der signifikant war. Also, wie wir herausgefunden haben, halten Leute in den USA diese Kategorien, schwarz, weiß und so weiter, in einem höheren Maße für induktiv als in Deutschland. Es ist genau umgekehrt. Ja. Das hat uns ziemlich verwundert, so sehr, dass wir gedacht haben, sind jetzt wirklich alle Deutschen SozialkonstruktivistInnen? Irgendwie können wir uns das nicht vorstellen. Also so viel haben wir den Deutschen dann doch nicht zugetraut und wollten dann noch mal mehr dazu wissen. Und deswegen dachten wir, okay, dann fragen wir die Leute doch einfach mal direkt und haben ihnen so ein paar sehr direkte Fragen gestellt, die auch schon so ein bisschen prüfen sollten, was für andere mögliche Erklärungen es geben könnte. Das waren eben Fragen wie, es gibt menschliche Rassen, dass zwei Menschen verschiedenen Rassen angehören, bedeutet, dass es einen wichtigen biologischen Unterschied zwischen ihnen gibt. Dass zwei Menschen verschiedenen Rassen angehören, bedeutet, dass es einen wichtigen kulturellen Unterschied zwischen ihnen gibt. Dass eine Person schwarz und eine andere Person weiß ist, bedeutet, dass sie verschiedenen Rassen angehören. Dann haben wir noch ein weiteres Beispiel genommen. Und was wir dabei herausfinden wollten, war, Wir haben ja nicht gesagt, was irgendwie jetzt diese Kategorien weiß, schwarz und so weiter sind. Und eine mögliche Erklärung hätte natürlich sein können, dass sie einfach nicht für rassische Kategorien halten, sondern für irgendwas anderes. Oder dass das Problem einfach eher mit diesem Wort und dem Begriff Rasse zu tun hat, wenn wir die Leute einfach an andere Dinge denken lassen, Ethnizität oder so weiter, ja, dass dann vielleicht andere Dinge herauskommen. Also haben wir gefragt, Karl ist ein junger schwarzer Mann, Peter ist ein junger schwarzer Mann, weißer Mann, Verzeihung. Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder eben nicht zu? Karl und Peter gehören verschiedenen Rassen an. Karl und Peter gehören verschiedenen ethnischen Gruppen an. Karl und Peter haben unterschiedliche Hautfarben. Karl und Peter haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Und hier war das Ergebnis so richtig überraschend. Man kann es richtig schön sehen. Was ich total faszinierend finde, ist natürlich vor allem der Unterschied zwischen, also was die Frage, es gibt menschliche Rassen anbelangt. Ja? Wohingegen die überwältigende Mehrheit der Leute in den USA diese Frage bejaht, ja? Also ob es menschliche Rassen gibt. Es ist umgekehrt, die überwältigende Mehrheit der Deutschen verneint genau diese Frage. Ja? Das fanden wir ziemlich bemerkenswert. Ebenso fanden wir sehr, sehr bemerkenswert, dass wenn man die Leute spezifisch jetzt fragt, ist die Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß eine Sache der Rasse, ja? Dann sagen ganz, ganz viele Leute in den USA ja, aber nur sehr, sehr wenige Leute in Deutschland. Wohingegen der Unterschied dann doch merklich schrumpft, wenn man sie nach anderen Kategorien fragt. Also, was ergibt sich daraus? Es scheint auf jeden Fall, dass Deutsche sehr viel weniger an die Existenz sogenannter Rassen glauben, als Menschen in den USA es tun. Und im Gegensatz dazu scheinen sie auch dazu zu neigen, eben solche vermeintlich rassischen Kategorien, schwarz, weiß, asiatisch und so weiter, nicht für Kategorien für Rassen zu halten, sondern vielleicht für irgendwas anderes. Hier ist die zweite Untersuchung, die wir gemacht haben. Und da haben wir uns eben diese linguistischen Korpora angesehen. Da gibt es zwei, die eine große Rolle spielen. Ich möchte auch hier gar nicht so viel zum Detail sagen. Das sogenannte DERICO, das ist der deutsche Referenzkorpus, und COCA, Corpus for Contemporary American English. Da haben wir uns Texte angesehen über drei Jahrzehnte hinweg mit einem besonderen Fokus auf Zeitungen, weil wir Vergleichbarkeit gewähren wollten. Und was wir da gemacht haben, ist sogenannte Kollokate bilden. Das heißt, wir haben geschaut, welche Worte kommen häufig links und rechts, ja, im Kontext dieses anderen Wortes vor. Und auch da steht eine bestimmte psychologische Theorie im Hintergrund, die so der kognitiven Linguistik entlehnt ist. Das hat was mit der sogenannten Prototypentheorie zu tun. Prototypen, denken Sie an sowas wie Vogel beispielsweise. Ja. Das Erste, was Ihnen wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist sowas wie, hat Flügel, legt Eier. Ja. Obwohl natürlich nicht alle Vögel Eier legen, ja, nur die Hälfte ungefähr und wahrscheinlich noch nicht mal das. Ja. Aber das ist eine besonders prototypische Eigenschaft. Das ist eine, die gewissermaßen im Mittelpunkt dieses Begriffes steht. Wohingegen dann vielleicht andere Eigenschaften, die vielleicht einfach bestimmte Vogelarten oder sowas betreffen, eher am Rande dieses Begriffes sind. Ja? Die Idee ist sowas wie, Begriffe haben eine bestimmte Struktur, bei der bestimmte Dinge zentral oder besonders hervorstechend sind, ja, andere weniger. Das ist, was man meint, wenn man sagt, dass es bestimmte Eigenschaften prototypisch sind. Und eine Idee ist, dass besonders prototypische Merkmale besonders leicht für uns zu verarbeiten sind und deswegen besonders häufig vorkommen in Verbindung mit den fraglichen Begriffen. Also die Idee ist sowas wie, die Häufigkeit in der Verwendung spiegelt wieder, wie zentral oder wie hervorstechend eine Eigenschaft ist. Und insofern kann man dann die Häufigkeit der Assoziation als Gradmesser dafür verwenden, wie zentral bestimmte Merkmale sind. Wir haben auch da ganz viel kategorisiert und verschiedene Dinge angesehen und auch da kann ich nicht wirklich ins Detail gehen. Ich möchte eigentlich nur eine Sache hervorheben, weil ich die besonders frappierend finde. Ähnlich jetzt auch wie diese Frage, ob es Menschenrassen gibt. Und das ist, dass wir geschaut haben, welche Gruppen eigentlich mit den Begriffen Race, also den Ausdrücken Race und Rasse assoziiert sind. Wie man hier sehen kann, gibt es im Englischen ein relativ buntes Gemisch, ja? Aber die zwei am häufigsten genannten Gruppen sind naheliegenderweise schwarz und weiß, ja, was natürlich widerspiegelt, dass in den USA diese Schwarz-Weiß-Binarität besonders stark ist. In Deutschland hingegen, und das fand ich ziemlich frappierend, sind die zwei am meisten genannten Gruppen Juden und Arier. Und das spiegelt natürlich ziemlich deutlich wider, dass eben dieser Ausdruck Rasse, weswegen ich ihn jetzt auch schon die ganze Zeit hier in Frakturschrift geschrieben habe, mit der Ideologie des Nationalsozialismus sehr stark assoziiert wird, was man eben auch ganz besonders stark daran festmachen kann. Und das liegt eine bestimmte Hypothese in der Deutung nahe, die genau diese Anekdote eingangs mit Charles Mills und Habermas einfangen sollte. Ausgangspunkt dabei ist, dass wir gewissermaßen das, was wir als die Ethik unseres Sprechens über Rasse abtrennen können von unserer, sagen wir mal, Rassenontologie, ja, also von unserer metaphysischen Überzeugung hinsichtlich der Existenz von Rasse, also ob sie gibt oder überhaupt, und eben, ob es zum Beispiel biologische oder soziale Kategorien sind. In diesem Sinne argumentiert beispielsweise Daniel Wodak, dass man den Eliminativismus in Bezug auf Rasse von einer sogenannten Fehlertheorie, Error Theory heißt das im Englischen, scheiden sollte. Ja, die Error Theory ist gewissermaßen, das ist das, was man auch vielleicht als Antirealismus bezeichnen kann, die Idee, dass sich dieser Begriff Rasse oder andere assoziierte Kategorien auf nichts in der Welt beziehen, ja, und wir deswegen sozusagen falsch liegen, wenn wir sie so verwenden, als würden sie sich auf irgendwas in der Welt beziehen. Das ist einfach eine etwas andere Art zu sagen, dass es keine Rassen gibt. Aber er schlägt vor, wir sollten das trennen und das eher als eine letztlich normative und gar moralische Frage sehen. Nämlich, dass Eliminativismus die Ansicht ist, dass bestimmte gewöhnliche Verwendungsweisen, in diesem Falle von Rasse, dass sie eben moralisch falsch sind. Wodaks Modell dafür ist, und da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, der Ausdruck Hexe. Hex wird oft so als Musterbeispiel für Elimination angeführt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir den Ausdruck komplett entfernt haben aus unserer Sprache. Bestimmte Verwendungsweisen halten wir weiterhin für unbedenklich. Ja? Zum Beispiel, dass wir sagen, die Hexenverfolgung war ungerecht. Ist kein Problem, braucht man eigentlich auch keine Anführungszeichen, muss man sich auch nicht groß von distanzieren. Es scheint eher bestimmte Verwendungsweisen zu betreffen, die wir für moralisch falsch halten. Wenn man diesen Deutungsrahmen hinzuzieht, dann kann man diese Ergebnisse auch so verstehen, dass sie nicht unbedingt auf tiefe begriffliche Unterschiede zwischen den USA und Deutschland hinweisen. Also dass vielleicht Leute in Deutschland wirklich eine andere Ontologie gewissermaßen haben, sondern eher moralische Unterschiede, die jetzt die Verwendung dieses Ausdrucks anbelangen. In diesem Sinne könnten wir sagen, dass die Unterschiede eher eine Sache sogenannter soziolinguistischer Variation sind, die jetzt eher den Gebrauch von Race oder von Rasse, ja, also sich sozusagen darin widerspiegeln. Eine Art, das jetzt zu deuten, wäre zu sagen, dass eben aufgrund dieser historischen Assoziation dieses Wortes mit der NS-Vergangenheit, dass dieses Wort für deutsche Ohren auf jeden Fall etwas kommuniziert. Letztlich sowas wie eine bestimmte Weltsicht kommuniziert. Das wäre so der Vorschlag, eine gewisse Perspektive. Und zwar insbesondere eine bestimmte Perspektive auf menschliche Diversität. Man könnte sagen, und Sie kennen das vielleicht, denken Sie an sowas wie Bilder und Sie haben ein Bild und das sind Metadaten. Ja? Die sind Teil dieses Bildes, die werden gewissermaßen mitgeliefert. Hier kann man sich das so ähnlich vorstellen. Ja? In der Verwendung dieses Wortes liefern wir auch etwas mit, nämlich eine bestimmte Perspektive. Leute, die dieses Wort verwenden, sehen die Welt auf eine bestimmte Weise und sehen vor allem menschliche Diversität auf eine bestimmte Weise. Und das ist gewissermaßen so eine Sache des Gemeinwissens. Ja? Innerhalb von Deutschland gehen wir davon aus und wir wissen auch, dass andere Leute davon ausgehen, dass wir damit etwas sagen über uns, nämlich wie wir menschliche Diversität eigentlich so betrachten. Und diese Weltsicht, ne, und die Leute, die die typischerweise haben, so Nazis, die werden in Deutschland üblicherweise für moralisch verwerflich gehalten. Und ich finde, man kann das ganz gut an einer Analogie verdeutlichen. In den USA haben Leute keine großen Probleme, über sowas wie Leader und Leadership und dergleichen zu reden. Ja. Future Leaders of America, ja, oder sowas in dieser Art. Und manche Leute erleben das ja auch tatsächlich im Deutschen. Aber wenn man jetzt irgendwie sagte Führer oder zukünftige Führer Deutschlands oder irgendwas dieser Art, dann würden Leute wahrscheinlich auch ähnliches Unbehagen empfinden, wie auch bei diesem Ausdruck Rasse. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass nur ein bestimmter Schlag Leute diesen Ausdruck noch verwendet und man dadurch eben etwas sagt darüber, wie man beispielsweise die soziale Ordnung oder eine legitime soziale Ordnung sieht. Insofern ist ein Deutungsvorschlag, und mehr als ein Vorschlag ist es im Augenblick noch nicht, dass jetzt der farbenblinde Elementivismus der Deutschen sich durch diesen Wunsch erklären lässt, sich von eben dieser Weltsicht, die damit kommuniziert wird, abzugrenzen. Und genau das ist, was Habermas in Reaktion auf Mills sagt, wenn er sagt, weil ich kein Nazi bin, nur Nazis würden ein solches Wort verwenden. Kommen wir zum nächsten Abschnitt über die sogenannten Racial Data Gap und weiße Unwissenheit. Bevor wir damit anfangen, muss ich erstmal ein klein wenig was dazu sagen, was Migrationshintergrund eigentlich ist. Das ist eine Kategorie, die 2005 offiziell eingeführt wurde und bis vor kurzem noch verwendet wurde. Ist der Vorschlag unter anderem eben als Ersatzkategorie für Rasse. Sie wurde eben offiziell anerkannt, als das Statistische Bundesamt begann, Daten über die sogenannte Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu sammeln. Und zwar auf Grundlage des Mikrozensus. Ja, das ist eine obligatorische Haushaltsbefragung von 1% der Bevölkerung. Also sobald Daten darüber veröffentlicht wurde, ist das sozusagen offiziell anerkannt gewesen. Die Kategorie wird aber auch an anderen staatlichen Stellen verwendet. also unter anderem im Statistischen Bundesamt, aber auch im Bundesministerium des Innen und der Justiz. Eine Standarddefinition von Migrationshintergrund, das ist eben die Definition aus dem Mikrozensus von 2016, besagt, dass eine Person dann einen Migrationshintergrund hat, wenn sie oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt erworben hat. Nun hat diese Kategorie einige Probleme, die auch in der Literatur bereits intensiv diskutiert wurden, einschließlich von zwei Co-Autorinnen von mir und mir selbst, in einem Aufsatz, der in diesem Jahr erschienen ist, also von Morgan Thompson, Theresa Händel und mir. Wir nennen das erste Problem das Problem der Unterinklusion. Das besteht darin, dass jetzt in dieser Definition, Migrationshintergrund wird definiert in Bezug auf die Staatsangehörigkeit der Eltern, dass die nur bestimmte Migrationserfahrungen umfasst und auch ebenso deren Auswirkungen auf Migrantinnen, Migrantinnen, Postmigrantinnen und eben deren Nachkommen. Also nur bestimmte dieser Sachen werden erfasst. Was nicht erfasst wird, sind Menschen, die als Kinder deutscher Eltern geboren wurden, aber trotzdem rassifizierten Minderheiten angehören. Die werden aus dieser Definition ausgeschlossen. Ein Beispiel, das wir in unserem Aufsatz diskutieren, ist das von schwarzen Deutschen beispielsweise. Eine schwarze deutsche Organisation, EOTO, hat den sogenannten Afrozensus gemacht, indem sie spezifisch versucht haben, Daten zu sammeln hinsichtlich der Situation von schwarzen Menschen in Deutschland, weil es bei sehr vielen von ihnen der Fall ist, dass sie keinen Migrationshintergrund haben, beide Eltern haben deutsche Staatsbürgerschaft, aber man annehmen kann, dass sie vielleicht trotzdem Rassismuserfahrungen machen können. Also ich beispielsweise habe tatsächlich Migrationshintergrund, aber mein Neffe, der so ziemlich genauso aussieht wie ich, eben nicht. Ich gehe davon aus, dass mein Neffe und ich ziemlich ähnliche Erfahrungen machen. Seine Erfahrungen und die von anderen, die wir sind wie er, die können aber nicht wirklich erfasst werden. Ein anderes Problem ist komplementär dazu. Wir nennen das das Problem der Überinklusion. Das Problem ist nämlich auch, dass diese Kategorie Individuen mit ganz stark unterschiedlichen Migrationserfahrungen und Lebenssituationen einschließt. Das widerspricht aber auch ganz vielen Migrationstheorien, die eher nahelegen, dass zum Beispiel auch über Generationen hinweg eine fortlaufende Anpassung von Migrantinnen, Postmigrantinnen eben von Generation zu Generation erfolgen wird. Ein Beispiel ist etwa, dass Kinder mit nur einem in Deutschland geborenen Elternteil zusammengefasst werden mit Kindern, bei denen beide Eltern nicht die deutsche Staatsbürgerschaft fungieren. Aber die bildungswissenschaftliche Forschung legt nahe, dass solche Kinder denen, bei denen beide Eltern deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt haben, viel ähnlicher sind, ja, was sozusagen ihre Bildungsentwicklung anbelangt. Trotzdem werden sie gewissermaßen mit den anderen zusammengefasst. Was daraus folgt, ist, dass die Kategorie jetzt von Personen mit Migrationshintergrund, aber ebenso auch die von Personen ohne Migrationshintergrund, viel zu heterogen sind. Das heißt, dass relevante Unterschiede jetzt innerhalb dieser Population verschleiert werden. Aus unserer Sicht macht das eben diese Kategorie untauglich für die Untersuchung von rassifizierter Diskriminierung. Sie erlaubt gerade nicht, die Art von Daten zu sammeln, die wir bräuchten, um überhaupt gute Antidiskriminierungsmaßnahmen zu entwickeln. Das liegt unter anderem daran, dass sie vor allem auf bürokratischen Tatsachen basiert wird, nicht die Staatsbürgerschaft der Eltern, aber eben nicht durch sowas wie gelebte Erfahrung oder Selbstidentifikation. Das wäre eine Art, zum Beispiel das unabhängig zu machen, ja, davon, dass man Leute bittet, sich selbst zu identifizieren. Sie erfasst auch nicht, wie jetzt all die Leute, die unter die Kategorie befasst sind, verschiedentlich von Rassifizierung betroffen sind. Und das hat eben auch zur Folge, dass das Ausmaß von Diskriminierung jetzt auch innerhalb dieser Kategorien potenziell unterschätzt wird, ja, weil auch sehr viele, auch sehr privilegierte Gruppen darunter sein können. Das kann eben alles umfassen von, sagen wir mal, Geflüchteten aus Syrien hin zu Akademikerinnen, die aus, sagen wir mal, Norwegen kommen. Und dadurch sozusagen wird das Gesamtbild verzerrt. Wir sagen deswegen, durchaus auch im Einklang mit weiterer auch sozialwissenschaftlicher Forschung, dass dadurch eben eine sogenannte Racial oder Ethnic Data Gap folgt. Der Verdacht ist, dass diese Kategorie eben Formen von Diskriminierung verschleiert, die mit der Rassifizierung einiger Gruppen einhergehen, die nicht der Definition der Kategorie entsprechen. Das Problem ist dann, wenn sich Regierung ausschließlich auf die Kategorie Migrationshintergrund verlässt, um offizielle, also amtliche Daten über die Diskriminierung rassifizierter Gruppen zu erheben, dann entstehen Datenlücken. Ohne jetzt allzu viel dazu zu sagen, es ist tatsächlich so, dass auch jetzt all die Leute, die Antidiskriminierungsdaten sammeln und das sozusagen auch tatsächlich aus antirassistischen Gründen diese Daten sammeln, sich auf diese Kategorie Migrationshintergrund zu genau diesem Zweck verlassen. Das Problem ist, dass ohne amtliche Daten, die eben heruntergebrochen werden könnten in rassifizierte Gruppen, so auf jeden Fall unser Argument, Regierungen außerstande sind, die mit Rassifizierung einhergehende Diskriminierung eben dieser Gruppen anzuerkennen und ganz gewiss auch anzugehen. Ich wollte einfach nur, um jetzt schon so ein bisschen nahezulegen, inwiefern das vielleicht ein Problem sein könnte, ein klein wenig aus diesem Afrozensus zitieren. Und zwar insbesondere, weil ich diesen Punkt besonders interessant finde. Die haben Leute gefragt, wenn ich Rassismus anspreche, wird mir nicht geglaubt. Und da fand ich es ziemlich schockierend, dass es tatsächlich über 93% der Befragten waren, die das bejaht haben. Ja? In verschiedenen Maßen natürlich. Also 33 sagen sehr häufig, 25 oft, 22 manchmal, 11 selten. Aber nur 6,7 sagen nein. Ja? Ich finde, das ist ein ziemlich frappierender Befund. Auch wenn man auch hier Bedenken haben kann, was die Repräsentativität dieser Studie anbelangt, finde ich zumindest, dass es schon mal ein Hinweis darauf ist, dass es sinnvoll sein könnte, noch mal genauer hinzugucken. Das, worauf das nämlich, glaube ich, meines Erachtens Hinweis, ist eben dieses Problem, das ich jetzt mit diesem Begriff der weißen Unwissenheit benannt habe. Und diese weiße Unwissenheit ist jetzt genau die sprachliche Ungerechtigkeit, die ich hier zum Thema mache. Dieser Begriff ist eben von Charles Mills geprägt und er meint damit letztlich sowas wie das Fehlen wahrer Überzeugungen oder auch das Vorhandensein falscher Überzeugungen, die aus, wie er es formulieren würde, einem strukturellen, gruppenbasierten Verkennen, Miscognition ist der Ausdruck, den er im Englischen verwendet, resultieren. Und dieses Verkennen ist ihm zufolge nicht zufällig, sondern in seiner Analyse durch weißen Rassismus und oder durch rassifizierte Vorherrschaft, ja, White Supremacy ist der englische Ausdruck, und eben deren Auswirkungen verursacht. Tatsächlich greifen meine Co-Autorin und ich aber auf ein anderes Verständnis, ein weiterentwickeltes Verständnis von Annette Martin zurück. Und ihr Verständnis ist, sie nennt es selber strukturalistisch. Ich ziehe tatsächlich den Ausdruck funktionalistisch vor, weil es weiße Unwissenheit letztlich anhand seiner Funktion, ja, der kausalen Rolle, die es spielt in der Aufrechterhaltung eines Systems, ja, rassifizierter Ungerechtigkeit, weil sie es eben in Bezug darauf definiert. Und in Martins Verständnis muss etwas zwei Bedingungen erfüllen, um als ein Fall von weißer Unwissenheit zu gelten. Erstens, es muss systematisch als Teil eines oder mehrerer struktureller Prozesse entstehen, die systematisch zu rassifizierter Ungerechtigkeit führen. Die sind insofern strukturell, als dass sie eine kausale Rolle in einem System, jetzt in ihrem eigenen Verständnis von rassistischer Unterdrückung spielen. Ja. Genau, man könnte es auch anders verstehen, als sie es da tut, aber das ist auf jeden Fall ihre Auffassung. Beispiele solcher Prozesse könnten sein, ne, Bildungspraktiken, aber eben auch offizielle statistische Kategorien, Volkszählungspraktiken, wie wir sie beispielsweise haben. Die zweite Bedingung wäre, dass Unwissenheit kein bloß zufälliges Nebenprodukt sein kann, sondern gewissermaßen aktiv ist, ja, in diesem Prozess. Mills sagt selber, dass weiße Unwissenheit aktiv Widerstand leistet und so zurückdrängt. Also unsere Bemühungen, etwas an den Verhältnissen zu ändern, da drängt sie zurück. It pushes back, sagt er im Englischen. Das kann man funktionalistisch beschreiben. Das heißt nämlich dann, dass weiße Unwissenheit eine bestimmte kausale Rolle in einem System rassifizierter Unterdrückung ist. Ein bestimmter doxastischer Zustand, eine Überzeugung, aber vielleicht auch die Abwesenheit desselben, ja, vielleicht Unglaube oder so weiter, das kann man dann verschiedentlich charakterisieren. Es muss aktiv zur Aufrechterhaltung rassifizierter Ungerechtigkeit beitragen, um als weiße Unwissenheit dann angesehen zu werden. Und damit gibt es gewissermaßen eine Art kausale Rückkopplungsschleife. Ja? Wir haben sozusagen die Ungerechtigkeit, aus der das Unwissen resultiert, das dann wieder sozusagen rückgekoppelt ist, weil es zu dieser Ungerechtigkeit wiederum selber beiträgt, indem es sie aufrechterhält. Und wir glauben, dass wir das im Falle Deutschlands ganz gut anhand der Covid-19-Pandemie beziehungsweise anhand von sozialwissenschaftlicher Forschung zur Covid-19-Pandemie in Deutschland zeigen können. Insbesondere, wenn wir eben fragen, was gab es unverhältnismäßige Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf verschiedene rassifizierte Gruppen? Und wenn ja, sozusagen, in welchem Ausmaß gab es solche Auswirkungen? Wir wissen aus anderen Kontexten, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich und aus den USA, dass es solche unverhältnismäßigen Auswirkungen gegeben hat. Und wir wissen auch aus anderen internationalen Studien, dass jetzt die erhöhte Anfälligkeit für die Infektion mit Covid-19 und dann auch sozusagen folglich höhere Sterberate und dergleichen eng mit dem sozioökonomischen Status solcher, also dieser besagten rassifizierten Gruppen verbunden ist. Gleichzeitig wird das dann, also diese Anfälligkeit, verstärkt durch strukturelle Diskriminierung in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Wohnraum und Beschäftigung. Dazu kommt auch noch, dass Angehörige bestimmter rassifizierter Gruppen häufig in bestimmten systemrelevanten Berufen, so hieß es ja damals, nicht öffentlichkeitsnahe und arbeitsintensive Berufe waren. Ja, die sogenannte Frontline Occupations hieß das im Englischen, nicht? Also gerade im Gesundheitssystem beispielsweise. Und das ist einigermaßen systematisch untersucht. Wenn wir uns das Infektionsrisiko in bestimmten Berufen ansehen, dann ist es im Bereich der sozialen Arbeit oder Gesundheitsfürsorge, wo eben sehr viele People of Color beschäftigt sind, oder zum Beispiel in der Kinderversorgung, war das besonders ausgeprägt. Ein Problem ist aber, wenn wir uns das in Deutschland anschauen wollen, dass ForscherInnen dort vor erheblichen Hindernissen stehen, wenn sie untersuchen wollen, ob Rassismus vielleicht irgendwas mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Deutschland zu tun hat. Und das hat eben ganz besonders damit zu tun, dass es der hinreichenden spezifischen Daten über rassifizierte Gruppen ermangelt. So haben beispielsweise Tino Plümeke, Linda Subig und Anne-Kathrin Will versucht, die unterschiedlichen Sterblichkeitsraten während der Covid-19-Pandemie in Deutschland und der Schweiz zu untersuchen. Und die Schwierigkeiten, die sie selber identifiziert haben, haben sie dort eben auch auf den Mangel an spezifischen Daten über rassifizierte Gruppen zurückgeführt. Ein Problem war nämlich, dass sie ihre Analyse nur stützen konnten auf Daten über die Sterblichkeit von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und eben Migrationshintergrund zurückgeführt haben. Und sie konnten deswegen nur in begrenztem Maße bestimmen, welche Auswirkungen Rassismus da vielleicht gehabt haben mag. Es ist zwar so, dass ganz grundsätzlich die Daten darauf hindeuten, dass sich Rassismus negativ auf die Gesundheitsergebnisse auswirkt. Also wir konnten sehen, dass Leute mit ausländischer Staatsangehörigkeit in höherem Maße eben von Sterblichkeit betroffen waren. Aber ein Problem war natürlich, dass da alle möglichen Leute reinfielen, nicht? Unter anderem eben auch sehr viele sehr privilegierte Leute. Alles musste sozusagen in einen Topf geworfen werden. Das ist genau das Überinklusionsproblem. Wir wissen auch, dass in Deutschland bestimmte Stadtteile und Berufe, in denen Menschen mit Migrationshintergrund überrepräsentiert sind, auch überproportional hohe Sterblichkeitsraten aufweisen. Hier kann man das zum Beispiel ganz gut sehen, dass bestimmte Berufe, in denen Migrantinnen, Migranten und ethnische Minderheiten überrepräsentiert sind, das waren auch dieselben Berufe, in denen die Infektionsrate besonders hoch war. Hier kann man auch ziemlich gut sehen, wenn man sich diese Stadtkarte von Berlin anguckt, wie die Infektionsraten dort waren. Besonders interessant finde ich tatsächlich, in der Mitte finden wir Neukölln. Rechts davon finden wir Treptow-Köpenick. Die liegen direkt nebeneinander, diese beiden Stadtteile. Aber der Unterschied ist ziemlich frappierend. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, unter anderem eben Bevölkerungsdichte und dergleichen. Aber in Neukölln leben eben besonders viele rassifizierte Minderheiten, die eben verstärkt davon betroffen waren. Also ein großes Problem, wenn wir untersuchen wollen, ob jetzt Rassismus einen Einfluss hatte auf die Covid-19-Pandemie und wie eben verschiedene Gruppen verschiedentlich betroffen waren, dass wir das alleine aufgrund der Kategorien ausländische Staatsangehörige und Migrationshintergrund einfach nicht wirklich feststellen können. Wir wissen zwar anekdotisch, ja, und darüber wurde ja auch in der Presse berichtet, ne, dass jetzt Ärztinnen, Ärzte, Leute in der Pflege anekdotisch davon berichtet haben, 2020, 2021, dass es dort eben tatsächlich viele gab, die betroffen waren, viele, die verstorben sind und die wahrscheinlich in der amtlichen Statistik nicht angemessen erfasst werden konnten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich das Problem, dass wir es schlichtweg nicht wissen können oder nicht wirklich wissen können, zumindest nicht wissen können, in welchem Ausmaß dies der Fall war. Und das heißt natürlich auch, dass wir in keiner guten Position sind, etwas daran zu ändern in diesem Fall. Und in diesem Sinne halte ich das für einen Fall von weißer Unwissenheit in eben dem Sinne von Charles Mills und von Annette Martin. Okay, also Migrationshintergrund scheint kein guter Ersatz zu sein für Rasse. Und das schlägt sich auch darin nieder, dass ja tatsächlich diese Kategorie aufgegeben wurde. Aber wir wissen immer noch nicht ganz genau, was eigentlich an dessen Stelle treten soll. Und ich möchte hier einfach nur so einen kleinen Ausblick geben, dass es sozusagen verschiedene Weisen gibt, mit Kategorien umzugehen. Und ich möchte das wirklich nur andeuten in diesem Fall. Eine Sache, die man sich fragen könnte, ist, soll Rasse den Weg des Atoms gehen? Der Weg des Atoms war, wie lange Zeit haben wir angenommen, Atom ist unteilbar, steckt auch schon im Wort, gewissermaßen, ja, bis dann sozusagen das Rutherfordsche Atommodell nahelegte und das später natürlich auch mit sehr dramatischen Effekten gezeigt werden konnte, dass sich das Atom sehr wohl teilen lässt. Und dann war die Frage, ja, okay, das heißt irgendwie unteilbar, was machen wir jetzt damit? Was sich letztlich durchgesetzt hat, ist, dass wir die Bedeutung dieses Ausdrucks schlicht verändert haben. Jetzt verwenden wir den Ausdruck Atom für etwas, was sehr wohl teilbar ist. Wir haben den Begriff des Atoms revidiert. Das ist der revisionistische Ansatz. Das ist der Ansatz, der beispielsweise von Sozialkonstruktivistinnen verfolgt wird. Sie revidieren die Bedeutung der Kategorie Race, vor allem im Englischen. Man könnte das eben vorschlagen, auch für den Ausdruck Rasse. Das tun Leute wie zum Beispiel Genghis Bakhramas mit Blick auf die juristische Kategorie Rasse, dass wir das revidieren und als soziale Konstruktion verstehen. Das zweite Modell ist das Modell, der Weg von Phlogiston. Sollte Rasse den Weg des Phlogistons gehen? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von Phlogiston gehört haben. Ja, Grund, warum die meisten Leute noch nichts davon gehört haben, ist, dass wir es halt erfolgreich eliminiert haben. Phlogiston wurde früher sozusagen postuliert als Teil einer Erklärung verschiedener Prozesse, insbesondere von Verbrennung und von Rosten. Bei Verbrennung wurde eben Phlogiston freigesetzt in Form und blieb dann sozusagen als Form von Asche übrig. Das erklärte auch, warum Sachen leichter wurden, wenn sie verbrannten, weil das ganze Phlogiston ja weg war. Ja, das war das, was die Verbrennung erklären sollte. Es sollte aber auch Rosten erklären. Und da war ein Problem, dass Sachen, wenn sie rosten, schwerer werden. Wie sollte das erklärt werden? Irgendwann wurde sozusagen ein neues Element entdeckt, das dann als Sauerstoff bezeichnet wurde. Im Zusammenhang damit gab es eine neue Theorie, die sogenannte Oxidierungstheorie. Und Oxidierung konnte sehr viel besser erklären, wie diese beiden Prozesse vonstatten gehen. Also wie so etwas durch Verbrennen leichter wird und durch Rosten schwerer. Und man hätte Phlogiston sozusagen revidieren können und sagen können, wenn wir von Phlogiston reden, meinen wir fortan Sauerstoff. Aber was stattdessen passiert ist, ist, dass es ersetzt wurde dadurch. Das ist das, was Eliminativistinnen vorschlagen, dass sie sagen beispielsweise, dass wir statt von Rasse von rassifizierter Gruppe sprechen sollen. An dessen Stelle tritt dann auch eine neue Theorie, so wie Oxidierungstheorie, tritt die Rassifizierungstheorie an die Stelle der alten biologischen Rassetheorien. Das dritte Modell ist, sollte Rasse den Weg der Hexe gehen? Und darüber hatten wir ja bereits gesprochen. Das war der Vorschlag von Daniel Wodak, dass das nicht eine Frage ist davon, ob wir den Ausdruck gänzlich loswerden sollten, sondern eher sind verschiedene Verwendungsweisen dieses Ausdrucks moralisch problematisch, ja oder nein. Und mein Vorschlag ist tatsächlich ein bisschen eine Mischung aus diesen letzteren beiden. Nämlich, dass wir für sozialwissenschaftliche Zwecke, aus Gründen, die damit zu tun haben, dass die Falle in sozusagen biologisches Denken zu verfallen mit dem alten Rassebegriff immer noch ziemlich tief ist gewissermaßen. Da können wir sehr leicht reinfallen. Die Gefahr ist, glaube ich, einfach sehr groß. Und wir können das sehr gut vermeiden, wenn wir stattdessen mit der Rassifizierungstheorie arbeiten. Andererseits glaube ich, dass es in der Öffentlichkeit, zum Beispiel außerhalb sozialwissenschaftlicher Forschung, sehr wohl Kontexte gibt, in denen es sehr sinnvoll ist, von Rasse zu reden, insbesondere von Rasse in Anführungszeichen. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass viele der Begriffe, die wir als Ersatz verwenden, eigentlich nur verdecken, dass wir immer noch auf dieselbe Art und Weise darüber reden oder denken. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Thilo Sarrazins Deutschland schafft sich ab, das anscheinend im Originalmanuskript überall Rasse noch drinstehen hatte. Und die Herausgeber des Buches sollen dazu gesagt haben, ist ja schön und gut, ja, also alles, was da so drin steht, die ganze Eugenik und so, kein Problem, ja, aber musst du unbedingt von Rasse sprechen? Kannst du nicht lieber Ethnie sagen? Ja? Klingt netter, ja, ändert aber nichts daran, dass wir immer noch auf dieselbe Art und Weise darüber denken. Ich glaube, manchmal hilft es, dieses Denken, ja, dieses Kind gewissermaßen beim Namen zu nennen und dann doch auch von Rasse zu sprechen, um genau das, diesen Trick sozusagen, diesen Kniff, diesen Taschenspielertrick sozusagen aufzudecken. Damit wäre ich für heute fertig. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon sehr auf die Diskussion.
Das war der Philosoph Daniel James über das Wort Rasse. Er hat seinen Vortrag am 9. Juli 2024 in Gießen gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Sprachliche Ungerechtigkeiten. Organisiert hat diese Reihe das Collegium Gisenum der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich habe hier noch einen Hörsaaltipp für euch, und zwar für einen Live-Hörsaal. Den nächsten, den gibt es in Halle, und zwar am 1. November beim Silbersalz Science und Media Festival. Da geht es um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Die Antwort ist, ja, tut er, und zwar nicht nur bei Taylor Swift-Konzerten. Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam erklärt, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Der Eintritt ist frei. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf der Seite und in den Shownotes.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.